Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast ist heute Franziska Becker. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin hat in Tübingen empirische Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft und neuere deutsche Literatur studiert. Sie war dann akademische Mitarbeiterin an der Marburger Uni und an der Humboldt-Universität in Berlin. Nach einer Ausbildung zur Mediatorin arbeitet sie bis heute als Konfliktvermittlerin bei öffentlichen Projekten und an interkulturellen Brennpunkten. Außerdem moderiert sie die sogenannten runden Tische bei BürgerInnenversammlungen. Das für uns heute aber Entscheidende: Franziska Becker hat vor über 30 Jahren ein bahnbrechendes Buch über die Aufarbeitung des nationalsozialistischen Terrors gegenüber Juden geschrieben. Der Titel: Gewalt und Gedächtnis, Erinnerungen an die nationalsozialistische Verfolgung einer jüdischen Landgemeinde. Gemeint ist hier Beisingen, heute ein Rottenburger Teilort im Landkreis Tübingen. Das Buch war lange Zeit vergriffen und ist kürzlich im Tübinger EKW Verlag neu erschienen. Franziska, ich darf dich ganz herzlich hier bei mir im Studio begrüßen.
Ja, vielen Dank, Uli. Schön, dass ich hier sein kann.
Gerne. Franziska, wir kennen uns jetzt seit fast 40 Jahren. Wir haben zusammen bei dem Tübinger EKWler Utz Jeckle studiert und bei ihm das legendäre fünfsemestrige Studienprojekt Heimatgeschichte des Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen absolviert. Es gab ein dickes Coffee Table Book davon und du hast deine damaligen Studien in Beisingen dann als Grundlage deiner Magisterarbeit verwendet und natürlich weiter dann dran geforscht. Das war alles ab Mitte der 1980er Jahre. Franziska, wie muss man sich damals wissenschaftliche Feldforschung in einer ehemals jüdischen Landgemeinde vorstellen?
Ja, Uli, also wie gesagt, meine Feldforschung in Beisingen ist aus den ersten Feldforschungen dieses NS-Bandes hervorgegangen. Du erinnerst dich vielleicht selbst noch, wir haben damals sogenannte Straßeninterviews gemacht. Es war auch für uns die erste Erfahrung, Leute nach dem Nationalsozialismus zu fragen und machten gleich mal die Erfahrung, dass man besser nicht direkt ins Thema einsteigt, sondern erstmal über Umwege, über die blühenden Vorgärten und dann kommt man vielleicht irgendwann mal zum eigentlichen Thema. Naja, ich war eigentlich...
Wenn ich nochmal direkt fragen darf, du bist da direkt dann nach Beisingen oder in die umliegenden Dörfer, bist durch die Dorfstraßen gewandert und hast da geguckt, ob da jemand auf der Gasse ist, wie man sagt, und die dann gefragt.
Genau so. Also das war ein Teil der Interviews oder der Gespräche, wo ich über ganz normale Alltagskontakte tatsächlich auf der Straße eingestiegen bin und dann natürlich über das sogenannte Schneeballsystem. Also man meldet sich natürlich beim Ortsvorsteher und Schneeballsystem heißt, man wird dann rumgereicht und es wird dann gesagt, die hat noch viel mehr zu erzählen oder der weiß noch ganz viel. Und das sind ja auch so ein bisschen Gatekeeper im Dorf, also die auf die Grenzen achten, was ist erzählbar und was nicht. Und wenn man zu jemandem geschickt wird, heißt das noch nicht unbedingt, dass der dann tatsächlich auch wirklich so viel zu erzählen hat, sondern er erzählt eine unheikle Geschichte, die dem Dorf nicht wehtut. Und so war das eben auch.
Nun, wenn man sich das vorstellt, 1985, 86, 87, das war die Zeit, da waren die Menschen, die Hitler gewählt haben, 1933, so um die 70. Also da gab es sehr zahlreiche. Wie haben die denn reagiert, als du die angesprochen hast?
Also man muss schon, oder damals, ich habe unterschieden zwischen älteren Generationen, die die NS-Zeit tatsächlich noch als Erwachsene erlebt hatten, und es waren aber auch schon Jüngere dabei, die zum Beispiel den Abtransport der jüdischen Nachbarn als Kinder beobachtet hatten oder wie die Synagoge zerschlagen worden ist und so weiter. Also diese Gewalt, die ins Dorf brach, und das arbeite ich auch in dem Buch raus. Also einerseits, wie ohnmächtig auch die Kinder dieser Gewalt und dem Terror gegen die Juden in Beisingen ausgesetzt waren, die Welt nicht mehr verstanden haben und ihre Eltern gefragt haben, was ist da los? Teams und die Eltern haben dann die Kinder abgeschirmt und haben gesagt, das wissen wir auch nicht und wir schließen die Fensterläden, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das war so Ausdruck der Haltung. Und die Älteren, die den NS erlebt hatten, haben eben, vielleicht kommen wir da auch extra nochmal drauf zu sprechen, hatten sich inzwischen ihre eigenen Geschichten zurechtgelegt, die durchaus sowas wie ein kollektives Gedächtnis repräsentierten. Also Geschichten, die vor allem von großer Schuldentlastung, wir haben ja nichts gewusst, wir haben die Juden haben mehr gewusst als wir und so weiter. Also diese ganze Sagenwelt, die sich eigentlich um diese Ereignisse drehte, die thematisiere ich ja dann auch in dem Buch, weil ich habe einerseits die NS-Gewaltgeschichte gegen die Juden in Beisingen minutiös aufgearbeitet, aber andererseits eben genau auch wie eine Kulturwissenschaftlerin diesen kollektiven Sagenschatz, nenne ich ihn mal, der voller auch Verdrehungen und sagenhafter Geschichten war. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
Es hat dir, du schreibst, dass dir das ziemlich viel ausgemacht hat, dass die Antworten zum Teil sehr lakonisch waren.
Ja.
Es gibt da so stereotype Aussagen in Bezug auf die sogenannte Reichskristallnacht, wo sie dann dir gesagt haben, naja, es war Schad um Sach. Was war damals deine Schlussfolgerung daraus?
Ja, also all die Gewaltgeschehnisse, Kristallnacht ist das Beispiel, da waren die von mir Interviewten doch sehr wortkarg. Also was überhaupt nicht kam, war irgendein emotionales Bedauern oder also die Menschen bedauerte man nicht, sondern man beklagte eben Schad um Sach und so weiter. Und ich habe es damals schon auch als Ausdruck einer bäuerlichen Haltung interpretiert.
Nämlich?
Naja, Schad um Sach, es war schönes Weißzeug in den jüdischen Haushalten, es war wunderbares Geschirr, es waren gut eingerichtete Haushalte und viele bäuerliche Haushalte hatten das alles nicht. Da spielte auch ein gewisser Sozialneid eine Rolle und natürlich dieses bäuerliche Denken, also was einmal hergestellt ist, das schlägt man doch nicht kaputt. Ja? Das war aber etwas losgelöst von den Menschen und da waren die Beisinger unheimlich gefühlsarm. Ich sag vielleicht noch ein Beispiel auch zu den Deportationen dann, naja, die sind halt einfach fortgekommen, hieß es. Oder
weggekommen.
Ja. Oder Frau Kahn, die ist halt auch, Zitat, in Flammen aufgegangen. Oder eine andere, das war schon sehr antisemitisch unterlegt dann, eine andere Äußerung war beispielsweise, naja, so wüst hätte man es ihnen ja nicht machen müssen, es hätte doch gereicht, wenn man ihre Sachen, ihnen das Geld weggenommen hätte. Und das war etwas, ich war damals Mitte 20, als ich die Forschung gemacht habe, das ist mir natürlich als Angehörige der Nachkriegsgeneration, die wir uns mit dem NS wirklich so auseinandergesetzt hatten, das ist mir schon schwer gefallen, da auch nicht selber jetzt insistierend zu reagieren, sondern das zu interpretieren und im Grunde verstehen zu wollen, wie haben die Menschen das denn wahrgenommen und vor allem, wie erinnern sie sich und warum erinnern sie sich so und nicht anders?
Hast du denn manche Sachen, die schlichtweg falsch erinnert waren, dann auch gerade gerückt oder hast du die nur reden lassen?
Nein, natürlich habe ich das kontrastiert in dem Buch, deshalb ja auch der Titel Gewalt und Gedächtnis. Also einerseits eben wirklich die Geschichte, soweit sie in den Archivalien vorhanden war und so weiter oder in Zeitungen und so, wirklich sachlich soweit möglich zu rekonstruieren, bis ins Detail, um dann auch zu erkennen erst, wo liegen eigentlich die Abweichungen in den Erzählrepertoires der Beisinger. Also beispielsweise haben mir die Beisinger mal erzählt, die Jeanette Kahn, das war die zweite Frau des Rückkehrers, zu dem wir nachher noch kommen,
genau.
Die wurde mir gegenüber immer als Halbjüdin bezeichnet. Das stimmte aber nachweislich gar nicht. Und weil ich wusste, dass es nicht stimmte, konnte ich es interpretieren. Nämlich, sie war blond und entsprach eben nicht dem antisemitischen Klischee der dunklen Frau und so weiter. Und sie diente dann auch als Sagenfigur, warum dieser Überlebende, ihr späterer Mann, überlebt hat in so vielen Konzentrationslagern, weil dort hatten sie sich kennengelernt. Und das konnte ja dann nur eine Halbjüdin sein, die das gemacht hat. Ja, also das sind jetzt so Beispiele, wo natürlich, oder dass man nicht gewusst hat, dass Theresienstadt ein KZ war und so weiter. Mhm. Es gab viele solche Dinge.
Nun gab es ja bereits vor den 80er Jahren auch Versuche, ein Stück weit die Geschichte aufzuarbeiten. Du beschreibst es auch in deinem Buch, da gab es einen Fragebogen der Archivdirektion Stuttgart um 1965. Und da waren verschiedene Fragen, die beantwortet werden sollten. Das wurde in allen jüdischen Landgemeinden hier im Württembergischen ausgeteilt, also auch in Rexingen zum Beispiel, nicht nur in Weisingen. Die Frage war, eine Frage war da drin, wurde der jüdische Besitz nach den Deportationen versteigert? Fragezeichen. Und da kam oft die lakonische Antwort, Unterlagen liegen nicht vor oder ich weiß es nicht oder ich habe da keine Erinnerung dran. Wie geht man denn als Feldforscherin dann mit solchen Antworten um?
Naja, einerseits haben die mich etwas angestachelt, dass ich mir das nicht so richtig vorstellen konnte, dass gar nichts mehr da war, beziehungsweise das hat meinen Spürsinn oder meine Leidenschaft für Feldforschung durchaus ja erst in die Gänge gebracht. Und es war ja so, dass es auch noch andere Spuren gab. Ich erinnere mich an den Freddy Kahn, das ist der Sohn des Rückkehrers, Harry Kahn.
Der ist 1946 oder 47 geboren.
47
in,
geboren.
In Weisingen?
Ja, also in Nagold. Aber ja, die lebten dann also als Rückkehrer und der Bub mit dem Bub zusammen, mhm, die Familie Kahn, lebten noch ein paar Jahre in Weisingen. Und den hatte ich im Rahmen meiner Feldforschung damals kennengelernt und wir sind zusammen auf den Dachboden seines elterlichen Hauses in Weisingen und haben da wirklich einen alten Koffer gefunden von seinem Vater und darin waren Dokumente und darin waren auch Dinge festgehalten, die angeblich verschwunden waren, also auf Listen. Und das hat mich dann natürlich wirklich auf die Spur erst der Frage gebracht, was ist eigentlich mit all diesen Dingen geschehen?
Das sprechen wir nachher noch rüber. Mhm. Franziska Becker, Buchautorin und Mediatorin. Heute wollen wir ein paar Songs jüdischer KünstlerInnen spielen. Die Nazis ermordeten unzählige von ihnen in den Vernichtungslagern oder sie trieben sie in die Emigration. Die jüdische Kunst und Kultur wollten die Nazis ausradieren. Umso wichtiger ist, dass wir uns heute wieder an sie erinnern. So auch an Willi Rosen. In der Weimarer Republik war der jüdische Komponist und Texter ein Plattenstar. Die Nazis ermordeten ihn am 1. Oktober 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Im Campusfunk haben wir schon öfters seinen Song »Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio« gespielt. Hier nun Willi Rosen mit »Sag mir nicht, ich liebe dich« von 1931.
Du hast sowas Charmantes, du bist der Typ für mich. Du hast sowas Pikantes, doch eins stört mich immer mehr. Liebling, ich bitte dich sehr, sag mir nicht, ich liebe dich. Erstens ist es gar nicht wahr, zweitens glaub ich's nicht. Sag auch nicht, mein Herz ist dein Schatz, behalt dein Herz. Warum willst du herzlos sein? Mir genügt ein bisschen Sympathie. Mehr verlang ich von den Menschen nie. Sag mir nicht, ich liebe dich, denn beim Küssen, Schatz, da redet man nicht. Zwecks Heirat bringt Frau Bornstein Meier zu Fräulein Kraus. Die Nase war wie ein Schornstein, die Mitgift war auch sehr groß. Darum sagt Meier bloß, sag mir nicht, ich liebe dich. Erstens ist es gar nicht wahr, zweitens glaub ich's nicht. Sag auch nicht, mein Herz ist dein, Schatz, behalt dein Herz. Warum willst du herzlos sein? Mir genügt ein bisschen Sympathie. Mehr verlange ich von den Menschen je. Sag mir nicht, ich liebe dich, denn beim Küssen, Schatz, redet man nicht.
Oh, Sag mir nicht, ich liebe dich. Erstens ist es gar nicht wahr, zweitens glaub ich's nicht. Sag auch nicht, mein Herz ist dein Schatz, behalt dein Herz, warum willst du herzlos sein?
Mir genügt ein bisschen Sympathie, mehr verlang ich von den Menschen nie. Sag mir nicht, ich liebe dich, denn beim Küssen, Schatz, da meckert man nicht.
Willi Rosen mit »Sag mir nicht, ich liebe dich«. Der einst populäre Sänger wurde 1944 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio die Buchautorin und empirische Kulturwissenschaftlerin Franziska Becker. Sie hat sich in den 1980er Jahren als eine der ersten mit der NS-Geschichte der jüdischen Gemeinde in Beisingen beschäftigt. Franziska, nochmal ein bisschen zurück anknüpfen, was wir vorher gesprochen haben. Wie haben denn die Menschen in Beisingen sich dann langsam dann doch dazu entscheiden können, sich zu erinnern?
Es gab welche, die waren sehr beredt, trotz allem, aber sie haben nicht viel gesagt. Also es gab durchaus viele Geschichten, die aber nie konkret wurden. Also da hieß es, die SA-Männer, die die Synagoge zerschlagen haben, innen und so weiter, die Häuser zerstört haben, die kamen immer von außen. Das stimmte natürlich auch nicht alles immer so.
Die waren anonym.
Ja, die hatten keine Namen.
Sollen sie gewesen sein.
Ja, und die Täter hatten keine Namen und die kamen immer von außerhalb. Oder man hat überhaupt gar nicht gewusst, wo die Juden hinkamen und so weiter. Also es wurde sehr oft sehr abstrakt erzählt. Und es gab ganz, ganz wenige, die sich an Namen erinnerten, aber von Juden und Jüdinnen. Aber häufig verblasste das konkrete Bild dann auch wieder, weil dann wirklich so ein antisemitischer Stereotypenfundus hochkam. Also es wurde sofort taxiert, ja, das waren die ganz reichen Juden und das waren die Armen und so weiter. Es wurde sofort in Vermögensverhältnissen erinnert, aber auch weniger an konkrete Individuen, wie sie denn so gewesen waren. Und dann gab es aber Leute, das waren im Dorf damals geächtete Leute und teils habe ich die in Stuttgart aufgesucht, weil die weggezogen waren.
Was waren das für Leute?
Die hatten sich sehr genau erinnert. Und das waren vor allem auch Leute, die damals noch Jugendliche waren. Die hatten diese Geschehnisse so plastisch vor Augen und konnten sich es sozusagen auch leisten, sich zu erinnern, was wirklich in dem Dorf passiert war. Und wer sich zu konkret erinnerte oder unliebsame Geschichten, wer was ersteigert hatte beispielsweise und so weiter, der musste durchaus mit sozialer Ächtung im Dorf rechnen. Ja, also das Dorf ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, eine im Geringsten eine Idylle sozusagen, sondern es ist auch ein strenger Erinnerungszusammenhang. Wer nicht in den legitimen Bahnen erzählt und erinnert, dass es nie welche von hier waren und so weiter, der musste auch mit Repressalien rechnen.
Da gab es einen Herrn Wallenberg,
genau.
Der war irgendwie, muss vermeintlich Kommunist gewesen sein, in den 80er Jahren oder vielleicht früher auch noch ein bisschen. Und der hat wohl irgendwie im Radio beim Süddeutschen Rundfunk mal darüber geredet, wie das damals war. Und ist man dem begegnet in Beisingen?
Ja, der ist mir empfohlen worden, der Herr Wallenberg. Ich rede immer mit Pseudonym. Er hat einen anderen Namen. Und als ich ihn anrief, sagte er, also er will mit mir überhaupt nicht sprechen. Seit dieser Geschichte, die er da im Radio losgelassen hat, macht man es ihm hier ganz wüst, ihm und seiner Frau. Und ich habe dann ein bisschen geflunkert und habe gesagt, naja, habe ihn versucht zu überreden, aber Sie wissen doch noch so viel, hat man mir gesagt. Na, meint er, blöd war er auch nicht und sagte, das kann er sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dann hat ihn das aber doch nicht losgelassen und er hat dann mich zu sich eingeladen, seine Frau war auch dabei. Teil, die mussten eben ihre Geschichte mal, diese Art Verfolgungsgeschichte mal loswerden. Und dann kam raus, er hatte eigentlich gar nichts Schlimmes im Radio, jetzt nach Beisinger Meinung.
Hattest dir den Beitrag
ja
besorgt?
Ja, natürlich. Und ich war dann ganz verwundert, dass da jetzt gar keine bahnbrechenden Geheimnisse drin vorkamen. Aber er hatte eben über diese jüdische Geschichte und die NS-Geschichte vor allem erzählt. Und er hatte eben nicht die Modernisierung des Dorfes gelobt, das moderne Beisingen, ja, sondern er hatte, wie man damals eben sagte, lass doch die alten Dinge ruhen oder es muss doch endlich mal Schluss sein. Also gegen diesen Konsens hat er eben verstoßen und dann hat man es ihm, wie man so sagte, sehr wüst gemacht, ihm und seiner Frau. Also das war so ein Beispiel, ja.
Es gab ja dann auch noch sogenannte Gewährsleute, die dir auch noch empfohlen wurden, die offensichtlich so diese Deutungshoheit über die Erinnerung hatten, die aber dann offenbar auch ganz, ganz weit aus sich herausgegangen sind.
Ja, die Feldforschung ist ja immer ein dialogischer Prozess. Und wenn man da irgendwo hinkommt, gerade als junge Studentin von der Uni und aus Tübingen und so, da ist ja erstmal eine verständliche Reserviertheit da. Und es ist schon die Aufgabe, finde ich, als Forscherin auch, durch die eigene Neugierde, durch die auch erstmal grundsätzliche Empathie den Menschen gegenüber, ihre Lebenswelten verstehen zu wollen, dass man versucht, in ein wirkliches Gespräch zu kommen und eben nicht so ein Frage-Antwort-Spiel, wo keiner mehr Lust hat, irgendwas zu sagen. Und ich hielt mir damals zugute, wenn ich das so sagen darf, dass ich eine ganz gute Feldforscherin war. Ich habe das später auch oft noch monatelang in anderen Zusammenhängen betrieben, weil ich so eine ganz, ganz echte Neugierde mitbringe. Und das spüren die Menschen. Und in vielen der Interviews fand dann durchaus auch ein Öffnungsprozess statt. Ja, und dann ist es sicher auch eine Art, wie man fragt, wie konkret man nachfragt, bis das hat auch was mit Erzähltechniken dann natürlich zu tun, die wir auch geübt hatten und so.
Also die gleiche Frage immer mal wieder anders formulieren, in der Hoffnung, dass dann doch irgendwas kommt.
Ja, oder aber, naja, gar nicht so bedrängend, sondern je konkreter man nachfragt, desto besser evoziert es Erinnerungen. Ja, das ist ja auch bei uns Normalmenschen nicht so, dass wir uns an alles gleich immer auch noch richtig erinnern und möglichst konkret. Aber durch die Art der Fragen, die auch nach Atmosphären fragt, nach Stimmungen, beispielsweise eben, wie war das denn, als die Leiterwägen der Juden auf dem Marktplatz da standen? Wie war denn die Stimmung da? Ja,
die Gefühle.
Die auch Gefühle, nach Gefühlen zu fragen, natürlich.
Und haben Sie was gesagt?
Es ist unterschiedlich. Also es gab welche, die sind immer wieder ausgewichen. Es gab aber durchaus einen Bauern damals, der die Juden auf seinem Leiterwagen eben in die Deportation gefahren hat. Und bei dem spürte man Trauer. Aber das war tatatsächlich die Ausnahme.
Das war der die Laubhütte dann in seinem Garten dann gerettet hat, kann man sagen.
Ja, genau. Ja.
Die Laubhütte, die jetzt im Museum beziehungsweise in der ehemaligen Synagoge in Beisingen ausgestellt wird.
Ja.
Wie geht man denn mit Erinnerungen von ZeitzeugInnen um, die im krassen Gegensatz stehen zu den überlieferten schriftlichen Quellen? Also wenn du genau weißt, die lügen jetzt oder die Erinnerung stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Was machst du da?
Ich bin jemand, die das vielleicht einmal noch mit einer Konfrontation versucht, ohne die betreffende Person jetzt der Unwahrheit oder der Lüge zu überführen, sondern erstmal noch eine andere Version dagegen halte und dann lasse ich aber los. Also ich bin auf die Weise nicht investigativ. Ich wollte damals auch gar nicht die faktische Wahrheit oder Wirklichkeit gegen die erzählten Geschichten der Beisinger gegeneinander ausspielen. Ich wollte nur wissen, wo was warum abweicht, um es besser interpretieren zu können. Also wenn mir jemand erzählt, der Erste Weltkrieg fing 1902 an und ich sage einem, nee, das stimmt aber nicht und dann beharrt er aber da drauf, dann ist er entweder nicht mehr ganz erinnerungskompetent oder es ist irgendwas anderes. Und das gibt mir als Ethnografin dann eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Warum? Worin besteht denn die Abweichung? Warum wird es so und nicht anders erinnert? Und das, darum geht es auch in dem Buch. Und letztendlich, vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, ich habe diese ganzen Geschichten, die ja oft auch nicht stimmten und so weiter. Ich habe sie als Ausdruck eines großen Entlastungsbedürfnisses, eines narrativen Fundus, der schon sehr geschlossen war und sehr bildhaft war, interpretiert, dass sich die Beisinger, die ja, sagen wir mal, die meisten schuldlos in einem verbrecherischen Zusammenhang agiert hatten und das alles mitgekriegt hatten. Es war ja das einzige jüdische Dorf im Landkreis Tübingen, und dann auch noch damit konfrontiert waren, dass eben Überlebende zurückkamen, dass die nun besondere Probleme nach 45 mit dieser Geschichte hatten, das konnte man spüren, und am liebsten wollten sie eben auch den Schlussstrich ziehen, aber sie wurden permanent wieder dran erinnert, nicht zuletzt durch einen jüdischen Rückkehrer. Und so habe ich das nachher interpretiert, denn ich wollte, wie gesagt, nicht Lügen aufdecken. Das war nicht mein Anspruch als verstehende Kulturwissenschaftlerin.
Nochmal vielleicht ein bisschen provokant gefragt. Du hast in deinem Buch eben auch so eine Stelle, die mir aufgefallen ist. Ist denn persönliche Erinnerung überhaupt im historischen Kontext wissenschaftlich zu gebrauchen? In deinem Buch schreibst du ja, Erinnerung modelliere die historische Wirklichkeit nach biografischen Bedürfnissen und Verstrickungen. Hm. Also sprich, man dichtet ja was dazu und versucht sich möglicherweise selber im besten Licht erscheinen zu lassen.
Mhm. Wenn man einmal akzeptiert, dass das immer so ist. Also wir haben alle Erinnerungen unserer Biografie, ich sag's mal jetzt so, das sind natürlich, wenn man so will, Konstruktionen aus dem heutigen Hier und Jetzt. Und so machen wir unsere eigene Geschichte sinnfällig. Wir lassen dabei Dinge weg, weil wir es einfach nicht mehr wissen. Wir beschönigen manche Dinge, wir verharmlosen manche Dinge und so weiter. Das ist ganz menschlich.
Du schreibst auch in diesem Kontext von einem Beisinger Kollektivkodex, dass es eben Regeln gibt, wie man sich zu erinnern hat, und dass eben bestimmte Stereotype immer mal wieder auftauchen. Also wie zum Beispiel, es ist Schad um Sach. Mhm. Oder ja, man hätte ja denen nur das Geld wegnehmen brauchen und dann wäre es ja gut gewesen. Mhm. Oder vielleicht andere Dinge. Mhm. Also das interessiert mich besonders, dieser Kollektivkodex oder diese kollektive Wahrnehmung dieser ganzen Geschichte. Wenn du da vielleicht nochmal ein paar Sätze, ein paar Sätzen drauf eingehen könntest.
Mhm. Ja, das sind Kollektivgeschichten, die ein Dorf im Laufe der Jahre teilt, weil man lebt ja sehr nah beieinander und so weiter und da wird viel erzählt.
Das geht auch wiederum ganz weit zurück ins 18. Jahrhundert, weil die Juden waren ja nicht erst seit dem 20. Jahrhundert in Weisingen ansässig, sondern schon sehr, sehr viel länger.
Genau. Und zum Beispiel jetzt auf die Juden und den Holocaust bezogen, gab es solche festgefügten Geschichten ganz oft, womit man sich erklärte, zum Beispiel, warum der Harry Kahn 8 Konzentrationslager überlebt hatte. Das waren festgefügte Geschichten, die sie nicht wissen konnten. Sie haben sich eben was zusammenfantasiert und die wurden dann mündlich tradiert in dem Dorf. Und dann hat jeder so eine Geschichte parat. Und dann hält man sich auch bei negativen Geschichten an diesen Rahmen. Und der Rahmen ist das, was sagbar ist und was nicht, ja.
Also, eine dieser Standardformulierungen, die ich bei dir gelesen habe, war, dass man ja mit den Juden immer sich gut verstanden habe. Was ist da dran?
Ja, das ist auch so eine Floskel im Grunde, ja, die immer, wenn es brenzlig wurde und wenn ich zu sehr nach der NS-Geschichte gefragt habe, dann kam es. Wir sind aber immer gut mit den Juden ausgekommen. Also so eine harmonische Vergangenheit wurde dieser schrecklichen NS-Zeit eben immer wie so beschwörend entgegengehalten. Und natürlich war die Geschichte immer, also das Zusammenleben jüdisch-christlicher, in dem Fall katholischer Bevölkerung, war immer von einem gewissen Abstand geprägt. Und natürlich gab es auch schon in Beisingen mal die sogenannten Judenkrawalle 1848, wo auch schon mal einem wohlhabenden Juden ihr Eigentum geraubt worden ist und so weiter. Also diesen Sozialneid hat es auch immer gegeben, den antisemitischen Antijudaismus mit auch von der katholischen Kirche durchaus befördert hat es immer gegeben. Also dieses, wir sind mit den Juden gut ausgekommen, ist ja auch, da hat es nichts gegeben, ja. Und damit sagt man ja auch, naja, also die Nazizeit hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das waren nur die bösen Nazis nachher. Und wir hier im Dorf, wir haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt, ja. Und das ist im Grunde auch eine Formel, die eben dann wie so beschwichtigend in der Erinnerung fast so verbaut wird, ja, in der kollektiven Erinnerung. Damit wird signalisiert, so mehr ist dazu nicht zu sagen.
Franziska Becker, Autorin des Sachbuchs Gewalt und Gedächtnis, Erinnerungen an die nationalsozialistische Verfolgung einer jüdischen Landgemeinde. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Den nächsten Song hat Max Ehrlich eingespielt. Er war Schauspieler, Kabarettist und Filmregisseur. Die Nazis ermordeten Max Ehrlich am 1. Oktober 1944 in Auschwitz. Er wurde 51 Jahre alt. Hier sein Song Die Mädels vom Chanton aus dem Jahr 1931.
Alle sind wir Sünder. Es wären zwar gesünder, bei Nacht zu liegen ausgestreckt im Bett. Doch das Großstadtpflaster hat uns verführt zum Laster und wir sind Lumpen drum von A bis Z. Alle sind wir Sünder und freuen uns wie die Kinder auf jedes neue Mädel im Programm. In der trauten Atmosphäre, wo man tanzt und küsst und lacht, pfeif ich auf der Welt Misere, Macht zum Papi Nacht. Ja, alle sind wir Falter und man vergisst sein Alter. Fritz, so ein kleines, superfeines, zuckersüßes Mädel auf den Platz. Die Mädels vom Chanton. Sie nehmen die Liebe nicht so tragisch, rumziehen und locken die Mädels vom Chanton. Uns Männer steht's an so magisch. Die Mädels vom Chanton, die machen nicht viel sich aus der Treue. So oft sich ändert das Programm, verändert man sein Herz auch stramm und nimmt sich eine neue. Selten gehen die Grafen vor 3 Uhr morgens schlafen, drum wälz ich mich im holden Sündenpfuhl. In dem Reich der Schminke vergnüglich ich versinke, die Bühne ist die beste Liebesschule. In dem Reich der Künste, im Rauche ich mich dünste und mach seit Jahren mehr kein Auge zu. Hier nur amüsiert man flott, sich bleibt gesund man wie ein Fisch. Hier nur fühlt man wie ein Gott, sich bleibt man fesch und frisch. Und was uns alle bindet und unser Herz entzündet, das ist das Wesen, außer Lesen ist die kleine Fee von Varieté. Die Mädels vom Chanton, sie nehmen die Liebe nicht so tragisch, und ziehen und locken die Mädels vom Chanton. Uns Männer steht's an so magisch. Die Mädels vom Chanton, die machen nicht viel sie aus der Treue. So oft sich ändert das Programm, verändert man sein Herz auf Strapp und nimmt sich eine neue.
Max Ehrlich mit Die Mädels vom Chanton von 1931. Max Ehrlich wurde von den Nazis am 1. Oktober 1944 in der Gaskammer von Auschwitz ermordet. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast Franziska Becker. Sie ist Autorin des Buches Gewalt und Gedächtnis über die NS-Verfolgung der jüdischen BewohnerInnen des Dorfes Beisingen im Landkreis Tübingen. Franziska, auf die sogenannte Reichskristallnacht folgte im November 1941, April 1942 und August 1942 die Deportation. Offiziell hieß das in den Papieren Juden-Evakuierung. Das Horber Landratsamt sprach von Entjudung. Im August folgte ein dritter Transport. Vom letzten Transport betroffen waren 27, vor allem ältere Beisingerinnen und Beisinger. Über Horb ging es nach Stuttgart und vom dortigen inneren Nordbahnhof mit Viehwaggons in die Konzentrationslager im Osten. Franziska, du schreibst auch von so einer emotionslosen Fassade, mit der du hast nur schwer umgehen können, als du damals auch die Leute gefragt hast, wie das denn mit den Deportationen und mit den späteren Versteigerungen der jüdischen Habseligkeiten vonstatten ging. Was meinst du damit?
Auch da, wenn man sich vor Augen hält, wie das stattgefunden hat, also die Juden in den und Jüdinnen in den drei Deportationsschüben mussten sich eben vor dem Rathaus jeweils versammeln. Oft waren es Nacht- und Nebelaktionen, nur die dritte dann nicht mehr. Und sie mussten vorher, bevor sie deportiert worden sind aus dem Dorf, mussten sie ihre Vermögensverzeichnisse noch selber erstellen. Und dann kamen auch vorher Finanzbeamte und haben das Mobiliar in Listen erfasst.
Also Beamte?
Ja.
Vom Finanzamt im Horb?
Ja, in dem Fall Horb. Die wurden vorher angewiesen. Das war ja alles eine industrielle Maschinerie des NS-Staates, diese Enteignung.
Und was stand auf den Listen? Also standen da Silberbesteck?
Unzählige Dinge. Wenn man diese Listen habe ich auch im Buch teilweise abgedruckt, weil ich sie so negativ beeindruckend finde. Vom Toiletteneimer bis zur Sterbewäsche, bis zu Erbsen, Konservendosen, Weißwäsche, alles, was in den jüdischen Haushalten war, wurde bis auf Wertgegenstände, also richtige Wertgegenstände, Kunst und so, die kamen direkt nach Berlin. Aber alles wurde akribisch verzeichnet von den Finanzbeamten. Die reisten in die jüdischen Dörfer und Gemeinden, das war in ganz Deutschland so, und haben diese Listen erstellt. Ja, und dann sind die Sachen wenige Tage, nachdem die Juden deportiert worden sind, auf offener Straße versteigert worden.
Und wer hat sich da dran beteiligt?
Alle.
Alle also, Dorfbewohner?
Nein, alle, nicht alle Dorfbewohner. Aber ich meine jetzt, es kamen Leute von außen. Diese Versteigerungen wurden in den Lokalzeitungen angekündigt. Das zum Teil wurde mir gesagt, es war wie so eine Art Jahrmarktstimmung. Die Dinge wurden eben, da standen Finanzbeamte mit dem Versteigerungshammer und das weckte auch Begehrlichkeiten bei der bäuerlichen Bevölkerung, denn wie gesagt...
Endlich mal was Gescheites zu kriegen?
Ja, das Weißzeug aus den jüdischen Haushalten war sprichwörtlich fein. Die jüdischen Frauen hatten oft schon gute Kleidung, kamen auch rum und so, hatten was Städtisches. Und viele christliche oder einige christliche Dienstmädchen hatten in jüdischen Haushalten gearbeitet und wussten genau, was da drin war, der schöne Samtmantel von der Bertha und dies und das.
Persianer.
Ja, und das. Und es gab natürlich auch welche, die haben nach ihrer religiösen Überzeugung, eine habe ich damals gesprochen, Interviewpartnerin, die hat gesagt, ich habe da nichts wollen, da hätte ich keine Ruhe mehr, da hätte ich nicht drin schlafen können. Aber ansonsten, der Schriftwechsel auch in den Finanzämtern zeugt doch davon, wie viele, damals hieß es sogenannte Kaufliebhaber, sich da vorher meldeten oder direkt nach den Deportationen, wie beispielsweise der eine Lehrer, der dann schrieb, ich habe gehört, nächste Woche soll die Familie Stern zur Abschiebung kommen. Ich hätte Interesse an ihrer Laubhütte, um die selber als Bienenhäuschen zu benutzen. Andere fragten nach Schlafzimmereinrichtungen. Und bemerkenswert war aber auch, da können wir vielleicht nochmal die Rolle, also die wichtige zentrale Rolle der Finanzbehörden bei der Enteignung, Ausraubung der Juden und Jüdinnen in Deutschland, das wurde dann ja alles an die Wohlfahrt verteilt, an Institutionen von der NSDAP bis hin zu Kriegslazaretten.
Bund Deutscher Mädel,
alles wurde NSKK. Verteilt. Alles wurde verteilt, ja. Alle Nazi-Organisationen, aber durchaus auch andere Finanzämter, Rathäuser und das war schon sehr, sehr bemerkenswert, weil ich habe dann in den Unterlagen des Finanzamts Horb auch so Begehrlichkeiten ganz offen gefunden. Dann ich, der Vorsteher vom Finanzamt Altensteig, hätte ein Interesse für meine Büroeinrichtung, den schönen Clubsessel von Dr. Schmal, also ehemals Jude, zu bekommen. Und es ging ganz munter und offen, also munter in Gänsefüßchen hin und her. Das heißt, die Finanzbeamten haben sich auch selbst bereichert und steckte auch keine Scham oder sowas in den Schriftverkehren. Und vor allem, sie kannten sogar diejenigen, die früheren jüdischen Eigentümer mit Namen. Sie wussten genau, wem was gehört hatte. Das war schon sehr, sehr, ja, man kann sagen, erschütternd.
Ja, aber wenn ich jetzt dich mal fragen darf, wenn man sowas verscherbelt und versteigert, muss doch dem kleinsten Kind klar sein, dass die nicht mehr zurückkommen. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, ist, dass die getötet werden. Hat man denn so weit gedacht oder hat man das verdrängt oder... Ich verstehe es nicht.
Ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Also spätestens mit den Versteigerungen war eigentlich klar, das ist zumindest das Ende der bürgerlichen Existenz der Juden. Ja. Und allerspätestens, wenn sie auf Leiterwägen, es hieß ja dann immer, in den Osten kommen und nur noch so und so viel mitnehmen durften und so weiter, dann muss man eigentlich sagen, das waren die Menetekel, dass sie nicht zurückkommen werden. Nun hat aber auch der NS, die NS-Propaganda und die NS-Bürokratie einiges dafür getan, zumindest bei den ersten Deportationsschüben noch, diesen Zweck zu verschleiern. Also es hieß wirklich zum Arbeiten in den Osten noch in den Dokumenten. Es wurde noch so getan, als ob sich die Juden und Jüdinnen damit schaufeln und dicken Pullis und so weiter, was sie mitnehmen durften, eine neue Existenz aufbauen dürften, was natürlich gar nicht stimmte und so. Beim letzten Deportationszug fiel dann diese Verschleierung gänzlich weg. Da hat man sich von NS-Seite dann keine Mühe mehr gemacht. Und in den Interviews, die ich in den 80ern geführt habe, da war dieses Nichtwissen, ich habe es dann in einem Kapitel so beschrieben, als ahnen und nicht wissen wollen, das war noch ganz präsent. Also da hieß es dann noch, ja, wo der hinkam, haben wir auch nicht gewusst. Und dann kamen die irgendwo in ein Lager oder das haben wir nie erfahren. Ja, also diese Wirkung.
Man hat auch nicht danach gefragt.
Man hat auch nicht danach gefragt. Und manche Konzentrationslager waren auch gar nicht bekannt, namentlich die großen. Und dann waren natürlich auch Juden noch emigriert und es meldeten sich nach 45 dann ja auch die Restitutionsbehörden, die Rückerstattungsprozesse begannen von Nachfahren oder von Emigrierten.
Da gehen wir nachher noch ein.
Ja, und da hieß es dann nur plötzlich, naja, aber die haben doch überlebt und die haben überlebt und da kommt wieder jemand und so. Und so wurde das dann wieder aufgewogen.
Noch ein Wort zu der Finanzbehörde in Horb. Du hast ja da praktisch Neuland betreten damals. Wie bist du da rangekommen an diese Akten? Die waren ja zum Teil noch gesperrt oder... Bist du einfach reinmarschiert und hast gefragt, ich möchte mal bitte diese Unterlagen noch angucken?
Also so einfach war das nicht, soweit ich mich erinnere, weil ich war erst selber im Finanzamt und habe da auch irgendwas noch gefunden. Und also aber das Finanzamt musste die Akten schon ans Staatsarchiv Sigmaringen abgegeben haben. Und damit unterlag das den Geheimnisvorschriften der Archive. Und vor allem war es sehr aufwendig, die Genehmigungen der Einsicht zu bekommen, weil viele waren Steuerarchive, also Steuerarchivalien. Und da gibt es noch eine, ich weiß nicht wie lange, eine endlose Sperrfrist, sodass ich schon damals sehr viele Bittstellergänge gemacht habe. Ich erinnere mich, dass das ziemlich mühsam war, ja.
Das ist auch eine Form von Verschleierung, wenn man einfach sagt, nee, da kommt er jetzt nicht ran aus Persönlichkeitsschutzrechten oder weil der Datenschutz oder Steuergeheimnis etc. Oder wie würdest du das einschätzen?
Naja, zumindest sind das, ich würde es nicht so scharf formulieren, aber ich würde sagen, es sind schon bürokratische Hürden. Ja, das kann man schon sagen. Mhm.
Es gibt da noch eine schöne Geschichte von einer Frau, die erst jetzt vor ein paar Jahren eine Geige wieder zurückgegeben hat, die sie in den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre eben im Rahmen dieser Versteigerungen als Kind geschenkt bekommen hat von ihrer Mutter oder wer auch immer das war. Wie hat sich das abgespielt?
Ja, dass eine alte Dame, die inzwischen im Seniorenheim lebt, die jahrzehntelang im Kirchenchor Musik gemacht hatte, hat sich bei Freddy Kahn gemeldet, dem Sohn von Harry Kahn, auf den wir noch kommen, und wollte ihn dringend sprechen. Der ist auch ihr Hausarzt, glaube ich, früher gewesen, und hat sich aus dem Seniorenheim gemeldet und hat eben ihm die Geige überreicht, die sie tatsächlich von ihrer Mutter als junges Mädchen aus einer Versteigerung hatte. Die Mutter, die bekommen hat und hat dann Geige spielen gelernt und hat damit jahrzehntelang eben Musik im Chor, Musikverein gemacht. Und jetzt, es ist erst kürzlich, es gab auch irgendwo einen kleinen Fernsehbeitrag sogar drüber, ein Regionalfernsehprogramm, und hat das dann eben die Geige Freddy Kahn als Nachfahren überreicht, so sinngemäß. Nun kommt sie dahin zurück, wo sie herkam, auch wenn es nicht direkt der Zusammenhang nachweisbar ist. Aber das wäre zu der Zeit, als ich meine Forschung gemacht habe, wäre das noch undenkbar gewesen, dass man Dinge freiwillig wieder rausrückt, weil sie waren ja Indizien dafür, dass man sich schuldhaft bereichert hatte in einem verbrecherischen Zusammenhang und dass man mit der von der nicht mehr Rückkehr und der Ermordung der Juden profitiert hatte. Ne? Zum Beispiel, ich erinnere mich noch an eine Lampe, eine Schabbeslampe, die mir eine Beisingerin sehr, naja, etwas ungern in ihrem Stall zeigte. Da hatte sie dann auch was. Und ich möchte nicht wissen, wenn man jetzt mal von dem kleinen Dorf wegguckt, auf den größeren zusammen.
Ja, die hatte sie im Stall versteckt, oder wie?
Nee, die hing da halt als Stalllampe.
Hing da halt rum.
Und war aber eine Schabbeslampe, ja. So, das waren diese Beispiele. Also insgesamt, ich möchte nicht wissen, wie viele Dinge aus jüdischem Besitz in deutschen Haushalten gelandet sind, welche Dinggeschichte sich daran noch knüpft, so. Und im größeren Zusammenhang haben ja später andere Forscher, Zeithistoriker wie Götz Ali, haben das ja systematisch dann auch, wo ich damit dann angefangen habe, also erforscht, dass der NS-Staat nicht so sehr nur auf Repression zielte, sondern auch darauf, die sogenannte Volksgemeinschaft mit dieser in Gänsefüßchen gewaltsamen Umverteilung sie davon profitieren zu lassen. Also,
zu bereichern.
Ja, genau.
Und was wir jetzt in den letzten Jahren mit den Kunstwerken hören, ist, da geht ja in die gleiche Richtung eigentlich, nur eben in viel, viel größeren Kontext dann nochmal. Ja, vielen Dank, Franziska Becker. Wir werden nachher gleich noch über die Nachkriegszeit reden. Jetzt aber noch ein weiterer Song. Er ist von Paul Omontis. Die Nazis ermordeten den homosexuellen Schlagerstar und Kabarettisten am 17. Juli 1940 im Konzentrationslager Sachsenhausen. Paul Omontis mit Wenn ich mal eine Dummheit mache aus dem Jahr 1932.
Wenn ich mal eine Dummheit mach, dann mach ich sie mit dir. Ja, 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 dann mach ich sie mit dir. Ich schlag im Telefonbuch nach und ruf dich schnell zu mir. Ja, 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 und ruf dich schnell zu mir. Alles, was du willst, mein Schatz, das geb ich für dich. Und für ein paar Stunden Glück, da leb ich für dich. Wenn ich mal eine Dummheit mach, dann mach ich sie mit dir. Ja, 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 allein, allein mit dir. Schon seit Wochen denke ich still für mich, nur an mich, an ein Rendezvous. Es kommt bloß nicht dazu. Und ich denke hin und her, denn es wär, wenn es wär, sicher wunderbar. Und für mich ist's klar. Wenn ich mal eine Dummheit mach, dann mach ich sie mit dir. Dann mach ich sie mit dir. Ich schlag im Telefonbuch nach und ruf dich schnell zu mir. Und ruf dich schnell zu mir. Alles, was du willst, mein Schatz, das geb ich für dich. Und für ein paar Stunden Glück, da lebe ich für dich. Alles, was du willst, mein Schatz, das gebe ich für dich. Und für ein paar Stunden Glück, oh, da lebe ich für dich. Wenn ich mal eine Dummheit mach, dann mach ich sie mit dir. Ja, ja, dann mach ich sie mit dir. Dann mach ich sie mit dir.
Paul Omontis mit Wenn ich mal eine Dummheit mach von 1932. Paul Omontis hatte sich zu seiner Homosexualität bekannt. Er starb 1940 mit 46 Jahren im Konzentrationslager Sachsenhausen. Zeugenaussagen zufolge hatte ihn der Blockälteste ermordet. Bei mir zu Gast ist Franziska Becker. Sie hat das Buch über die Verfolgung der Beisinger Juden geschrieben. Franziska, der Krieg war im Mai 1945 zu Ende. Die jüdische Gemeinde in Beisingen war ausgelöscht. Ein einziger ist zurückgekommen, das war der Viehhändler Harry Kahn. Er hatte 8 Konzentrationslager überlebt, wie wir schon gehört haben, und war im Juni 1945, als er wieder nach Beisingen kam, 33 Jahre alt. Wie spielte sich das ab?
Ja, es kamen insgesamt tatsächlich 4 Personen, Überlebende aus den KZs zurück. Aber Harry Kahn war sicher der bekannteste und er wurde 45 in Theresienstadt von der russischen Armee befreit und war dann aber sehr schwer krank. Und viele dieser Rückkehrer sind dann, in dem Fall Württemberg, sind erstmal in Degerloch, in Stuttgart-Degerloch, in ein Sanatorium, bevor sie überhaupt heimkehren konnten. Und der Harry Kahn war da auch in so einem Sanatorium. Und mit ihm wurde auch seine zweite Frau auch in Theresienstadt befreit. Und er ging nach Beisingen zurück in sein Heimatdorf. Und ja, bei allem, was ich damals so rekonstruiert habe, ich habe ihn selber leider nicht mehr gekannt, er ist in den 70er Jahren gestorben, hat er sich als relativ junger Mann dort wieder einen Viehhandel mit sehr viel Fleiß und Energie aufgebaut. Ich würde mal sagen, die Stimmung war so, nicht alle haben sich gefreut über diese Rückkehr.
Er hat natürlich auch seinen Besitz oder zumindest teilweise von den BeisingerInnen zurückgefordert.
Ja.
Wie haben denn die da reagiert?
Ja, er ist zum Teil in Häuser rein und hat gesagt, kann ich mal bei dir ins Schlafzimmer gucken? Ich suche das Schlafzimmer meiner Eltern. Denn man darf sich das nicht so vorstellen, dass da irgendeine Behörde gewesen wäre oder so, die diese Rückkehrer jetzt mit offenen Armen empfangen hätte. Ja. Also da gibt es auch Schriftwechsel, wo sich der Bürgermeister von Beisingen darüber beschwert, dass er jetzt von der französischen Militärregierung beauftragt ist, den Juden wieder das Nötigste zum Leben zu geben. Ja. Wir haben schon so viel ausgelegt hier und so weiter. Ja. Also da war, man hat es den Rückkehrern nicht besonders leicht gemacht. Die hatten ja nichts. Ja. Und der Harry Kahn kam völlig abgemagert in das Dorf zurück und außerdem, er war eben auch Zeuge gewesen. Er wusste ja genau, wer war Nazi, wer hat sich anständig halbwegs verhalten und so weiter. Er war auch eine moralische Instanz. Manche Beisinger haben zu mir gesagt, der ist gekommen wie ein Gott. Ja, also der hat einfach eine große Macht gehabt. Und dann gab es Schlawiner, die wollten von ihm den sogenannten Persilschein wieder haben.
Wie hat er da reagiert?
Ja, wenn die Leute sich anständig verhalten hatten, hat er das gemacht. Da gibt es auch noch Schriftwechsel. Aber wenn das wirklich ein böser Persilscheinversuch war, dann konnte der richtig böse werden, der Harry Kahn. Das erzählt heute auch noch sein Sohn. Naja, auf jeden Fall, er war eine gewisse Instanz, eine moralische Instanz. Und es hieß dann auch in Beising, ja, was er hat wollen, das hat er gekriegt. Ja. Also das war das schlechte Gewissen, was viele eben hatten. Und nun kehrt so ein Überlebender zurück und ist Zeuge und Entkommener. Und vor allem, er hat die Konzentrationslager überlebt. Man kann also nicht so tun, als hätte es das alles nicht gegeben.
Es wurde ihm dann später auch ein bisschen angekreidet, dass er sein Lager in der Beisinger Synagoge eingerichtet hat. Das haben die Beisinger irgendwie so nicht so richtig verstanden. Wobei, wenn man den jüdischen Glauben nimmt, wenn die Synagoge mal entweiht ist, und sie war eben durch die sogenannte Reichskristallnacht entweiht, kann man sie nicht ein zweites Mal entweihen.
Genau. Ja, das war so. Also, wobei, man muss immer die Vorgeschichte mit bedenken. Die jüdische Gemeindevertretung hatte einen Beisinger händering gebeten, noch im NS die Synagoge zu kaufen. Und das war dieser Beisinger hat das gemacht, und er war der einzige gutgläubige Erwerber, weil er den Juden nicht schaden wollte, sondern im Gegenteil. Es ging ja dann viel um jüdische Häuser und so weiter auch. Und dieser Max Schiebel ist, den darf ich so nennen, der lebt auch nicht mehr. Das war eigentlich einer, der, an den sich Harry Kahn sehr, sehr positiv erinnerte, weil als erstes, der hat ihm einen Kochtopf gegeben, den ersten Anzug wieder und so weiter, so erzählt es auch sein Sohn. Und Max Schiebel gehörte dann die Synagoge, und es war ja niemand mehr da, der sie haben wollte, beziehungsweise sie wurde restituiert, aber Max Schiebel hat sie dann weiter behalten, weil niemand mehr da war. Und dann hat er eben auch mit dem Harry Kahn Viehhandel gehabt und so weiter. Und dann ist es, so wie du sagst, hat Harry Kahn das eben dann auch für seine Fahrzeuge, glaube ich, benutzt. Und in dem Zusammenhang ist ein Scheunentor in diese Synagoge, in den Barockbau, eingebracht worden. Naja, und als ich da forschte, da war gerade die Zeit, als es wieder drum ging, was soll aus dieser Synagoge passieren. Die Stadt Rottenburg hatte sie gerade gekauft. Sie stand unter Denkmalschutz. Und da war aber sehr viel Streit in Beising, weil das wollte die Bevölkerung nicht. Und da kommt dann die Geschichte, dass sie dann immer, viele haben dann gesagt, ja, der Harry hat doch die Synagoge entweiht. Was natürlich eine völlige Verdrehung war, weil der Harry Kahn, der hatte nichts mehr mit Glauben am Hut. Der war früher ein gläubiger Jude gewesen, kannte zumindest die Traditionen. Aber da war keine jüdische Gemeinde mehr. Da lebte niemand mehr. Er hatte seine gesamte Familie verloren. Er hatte auch seinen Glauben verloren, so sagte sein Sohn. Und also diese Verdrehung dann zu sagen, der Harry Kahn hat die Synagoge entweiht, nein, es waren natürlich die Nazis. Ja.
Noch ein Wort kurz, wir sind gleich am Ende der Sendung. Wie geht man eigentlich als Wissenschaftlerin damit um, wenn man erfährt, dass derselbe Finanzbeamte, der 1942 den jüdischen Besitz versteigert hatte, dann im selben Amt nach dem Krieg für die Restitution verantwortlich war?
Tja, indem man diesen Zusammenhang genau beschreibt. Und im neuen Buch in der Neuauflage sind viele Dokumente über diese Beamten, und die werden auch alle mit Klarnamen genannt.
Damit wären wir am Ende unserer Mikroeuropa-Sendung angelangt. Zu Gast bei mir im Studio war heute Franziska Becker. Ihr Buch Gewalt und Gedächtnis, Erinnerungen an die nationalsozialistische Verfolgung einer jüdischen Landgemeinde, ist im Tübinger EKW Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Franziska, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio.
Ich danke dir sehr, Uli.
Bitte gerne. An den Reglern saß heute Valentin Sturm. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter Mikroeuropa. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war heute Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.